Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde. Und du möchtest doch jetzt einfach durch den Heiligen Geist unsere Herzen öffnen, wenn du, Herr Jesus, verkündigt wirst. Und gib Gnade zum Reden, Gnade zum Hören, alles zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen. Ich muss abnehmen. Ja, da ist natürlich der Blick auf die Gesundheit, denn es gibt ja viele Gründe abzunehmen, oder? Da ist der Blick auf die Waage, auf den BMI oder den Blick auf die enger werdenden Kleider oder vielleicht der Blick unserer Nächsten und Liebsten, wenn sie einem so angucken und dann... Vielleicht hat sich der eine oder andere bei dem Thema auch gedacht, ja, der hätte das tatsächlich ein wenig nötig. Ich kann mich noch erinnern, als wir einmal Dienst in München hatten, da kam so eine uns herzlich befreundete, liebe, wirklich liebe Schwester auf mich zu und sagte bayerisch direkt, jo mei Fredi, hopscher Bäuchle kriegt. Ja, und dann steht man da und denkt, okay. Nun, die Bibel bezeugt uns auch, würde ich sagen, ganz klar, ganz direkt und unmissverständlich in Johannes 3,30, ich aber muss abnehmen. Nun kann dieses Bibelwort auch mit ich muss kleiner werden, übersetzt werden. Und das gibt uns einen ganz anderen Blick auf das Thema frei. Weg vom äußeren Menschen, den ich abgesehen von ein paar Partien nicht kleiner machen kann, hin zum inneren Menschen. Mein Ego muss kleiner werden. Ich, mich, mein, mir, dieses Paket muss kleiner werden. Dieser biblischen Aufforderung steht die Maxime unserer heutigen Kultur nach Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung diametral gegenüber. Es ist das pure Gegenteil, was man überall sonst hört, als was die Bibel hier sagt. Es war Johannes der Täufer, der dies gesagt hat, und der hat das auch von Herzen so gemeint. Er hat nicht nur mit dem Munde öffentlich und ohne Scheu, zum Beispiel in Markus 1, Vers 7 bekannt, als er über Jesus sprach, ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Also nicht nur die Schuhriemen zu lösen, sondern richtig gebückt. Nicht würdig. Er hat das nicht nur bekannt, sondern er hat das, wie wir das hier in diesem wunderbaren Text aus dem Johannesevangelium, den Hans-Jörg Wieler gerade gelesen hat, auch gelebt. Er hat das auch gelebt. Und er sagt nicht, du musst abnehmen, sondern ich. Immer zuerst bin ich gemeint. Nun, wer war dieser Johannes der Täufer? Lasst uns sein Leben, sein Dienst so in einem kurzen Überflug einmal betrachten. Wo wird Johannes der Täufer das erste Mal erwähnt? Wo? Wer weiß das? Ja, verschiedene gute Antworten. Genau, es war Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet dem Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Das ist die Stelle, die sich auf Johannes den Täufer bezieht. Und das nächste Mal ebenfalls, bevor wir dann ins Neue Testament kommen, Malachi 3, Vers 1. Der Prophet Maleachi sagt dort: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das war Johannes der Täufer, der hier prophetisch angesprochen wird. Anschließend an diese Aussage von Maleachi kommt dann diese über 400 Jahre des Schweigens, bis dann eben die Zeit erfüllt wird und Gott wieder direkt zu seinem Volk redete. Die Geburt von dem Johannes, seine Geburt wurde seinem Vater Zacharias, der übrigens wie seine Mutter Elisabeth schon im fortgeschrittenen Alter war, die Geburt wurde ihm im Tempel wundersam offenbart. Lukas 1, Vers 13, eine wunderbare Begebenheit. Ich tue nur den einen Vers herausgreifen, nicht die Umstände selber. Da heißt es: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Also dieser Bote, der in Maleachi noch namenlos war, nur angekündigt war, dessen Botschaft Jesaja schon voraus angekündigt hat, der bekommt hier den Namen Johannes. Seine Vollmacht und sein Auftrag, den lesen wir gleich in den nächsten Versen, Lukas 1, 15 bis 16. Dort heißt es: Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Also Gott weiß, dass hier im Mutterleib der Elisabeth eine Persönlichkeit heranwächst, ein Mensch. Und er erfüllt ihn, das war das Besondere, im Mutterleib schon mit dem Heiligen Geist. Ja, und dann sehen wir, wie dieser noch ungeborene Johannes Freude ausdrückt. Er hat Emotion als Ungeborener. Lukas 1, 41 und dann noch der Vers 44. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, was passiert da? Da hüpfte das Kind in ihrem Leib, strampelt und hüpfen, also das ist vielleicht diese Größenordnung, aber es hat sich bewegt, hüpfte im Leib. Vers 44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in seinem Leib. Das Ungeborene hatte Freude, als es das erste Mal von Jesus hörte. Sein öffentlicher Dienst begann dann in Markus Kapitel 1. Und hier wird der Faden dann von Jesaja aufgenommen. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Sein öffentliches Auftreten war allerdings bescheiden. Markus Kapitel 1, Vers 6. Johannes aber war bekleidet mit Armani-Anzug und Ray-Ban-Brille. Johannes war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. War ein bescheidener Mann. Ein bescheidener Mann, aber ein großer Mann, ganz Judäa, Jerusalem, alle kamen zu ihm, zu diesem Johannes. Und sein absoluter Dienst, Höhepunkt, beschreibt dann Matthäus in dem Kapitel 3, ab Vers 13, Matthäus Kapitel 3, ab Vers 13. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Jesus kommt, der, den er verkündet hat, der steht nun einmal hier vor ihm. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Dieser gesegnete Prediger, dieser vollmächtige Prediger, dieser erfolgreiche Prediger hatte aber auch einen absoluten Glaubenstiefpunkt, und zwar im Gefängnis. Herodes ließ ihn verhaften, weil er mit dessen unzüchtigen Verhalten von Johannes konfrontiert werden. Es ist nicht recht, dass du diese Frau hast, Lukas 3. Und dort im Gefängnis, mit diesen vermutlich schrecklichen Umständen, kam er in so große Not, weil er sich die Entwicklung des Dienstes Jesu ganz anders vorgestellt hatte. Er dachte, jetzt bricht das Königreich an und die Römer werden aus dem Land geschmissen. Es ging ganz anders, und was macht Johannes in seiner Not? Er macht das einzig Richtige. Er sendet seine Jünger mit seinen Fragen zu Jesus. Lieber Bruder, liebe Schwester, das ist das Beste, was du tun kannst mit deinen Fragen und mit deinen Zweifeln. Komm mit ihnen zu Jesus. Sie fragen dann, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und interessant, Jesus antwortet hier dann Matthäus 11, Vers 4 nicht, ja, ich bin's, oder nein, ich bin's nicht. Sondern er gibt eine interessante Antwort. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Mit dieser Antwort will er dem Johannes, der so ein tapferer Streiter war, so ein Bote des Herrn war, auf das hinweisen, was er weiß. Die Propheten haben doch gesagt, dass der Messias genau das tun will. Und dann wird detailliert eben dargelegt, was es ist. Mit einer kurzen Antwort, die könnte auch missverstanden sein. Aber diese ausführliche, detaillierte Angabe mit Belegen, würde ich sagen, die hat dann dem Johannes wohlgetan. Und sein Lebens- und Dienstzeugnis erhält er dann eben auch aus dem Munde von Jesus in Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes, der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. John MacArthur hat diesen Vers einmal wie folgt erklärt. Johannes war größer als die Propheten des Alten Testaments, weil er das, was sie lediglich vorausgesagt hatten, mit eigenen Augen gesehen hatte und an der Erfüllung sogar noch beteiligt war. Doch alle Gläubigen nach Golgatha sind noch größer, weil sie am vollen Verständnis und der Erfahrung dessen teilhaben, was Johannes bloß schattenhaft voraussah, nämlich das tatsächliche Erlösungswerk Christi. Ja, schließlich sehen wir, dass auch die Botschaft von Johannes dem Täufer, die von Jesus exakt übereinstimmt. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Matthäus 3, Vers 2, dort sagt das Johannes. In Matthäus 4, 17 sagt dasselbe der Herr Jesus. Und beide, Johannes und der Herr Jesus, nehmen, ich sage es jetzt mal so, ein sehr unrühmliches Ende. Johannes, Matthäus 14 berichtet, wie der Herodes den Johannes wegen eines voreiligen Versprechens gegenüber seiner Stieftochter im Gefängnis enthauptet ließ, aus einer Laune heraus, Vers 11, und sein Haupt wurde auf eine Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben und sie brachte es ihrer Mutter. Und von diesem außergewöhnlichen Diener Gottes hören wir die außergewöhnlichen Worte in Johannes 3,30, und damit sind wir wieder zurück bei unserem Thema. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. So ein großer Mann, So wunderbare Verheißungen, so wunderbare Geschichte, so einen wunderbaren Dienst, so einen gewaltigen, erfolgreichen Dienst. Alle kamen zu ihm. Und er sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Dieser Ausdruck von wachsen und abnehmen, das entstammt aus der Astronomie. Wir sagen ja heute noch, der Mond nimmt zu oder er nimmt ab, oder? Und das ist genau das, um was es geht, dieses Aufgehen der Sterne oder der Sonne und das Untergehen. Und genau das geschieht hier in Johannes 3. Also diese Wortwahl ist absolut präzise, denn die alte Zeit läuft aus. Der Weg ist bereitet. Der hellste Stern des Alten Testaments, wie Jesus das ja selber gesagt hat, er ist der größte bis dahin, namens Johannes. Dieser Stern, er verblasst. Und die neue Zeit bricht an. Die Sonne der Gerechtigkeit, wie das Malachi 3, Vers 20 hat. Jesus Christus geht auf. Lasst uns diesen Text aus Johannes 3 in diese beiden Bereiche aufteilen. Abnehmen und zunehmen. Abnehmen und zunehmen. Diese Verse 22, sie beschreiben das Abnehmen bis Vers 29. Das ist dieser erste Bereich, Abnehmen. Ich habe das hier überschrieben mit Eigenabnahme. Nun, warum musste Johannes abnehmen? Wie gesagt, seine Zeit war um, sein Auftrag erledigt. Im hellen, aufgehenden Sonnenlicht verblasste sein Stern. Vielleicht eine persönliche Frage. Warum sollen auch wir uns das zu Herzen nehmen? Warum sollen auch wir verblassen? Unsere persönlichen Leistungen, unsere Anerkennung, unseren Erfolg? Warum? Weil es eben in deinem und meinem Leben allein um Christus geht. Es geht nicht um dich und um mich, es geht um Jesus. Paulus bringt das so magistral in Galater 2, Vers 20 zum Ausdruck, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt, nicht mehr ich. Also natürlich lebe ich, aber das Innere, das was die Persönlichkeit, das Wesen ausmacht, das soll gestorben sein und das soll von Christus durchdrungen sein. Das soll leben in Christus, mit Christus, durch Christus. An anderer Stelle im Römer 7 sagt Paulus, denn ich weiß, dass in mir ist, das heißt in meinem Fleisch, da wohnt was? Nichts Gutes. Also nicht einmal das Hörli. Nichts. Und wenn die Bibel sagt, nichts ist nichts, null, zero. Es geht um Christus, es geht um ihn, um den Herrn. Wahre Demut bedeutet, nicht gebückt herumzulaufen, so richtig, ja, ernst. Oder eine spezielle Kleidung zu tragen, oder Frisur, oder besondere Händehaltung, ja. Nein, Demut ist eine Entscheidung des Herzens, nämlich niedrig von mir selbst zu denken. Niedrig von mir selbst zu denken, das ist Demut. Und auch jemand, der ganz demütig rumläuft, kann nämlich so stolz im Herzen sein, weil er denkt, wenn die wüssten, wie ich dem Herrn nachfolge. Stolz hat so viele Facetten. Niedrig von mir selber denken, das ist Demut. Vor allem, wie auch diese beiden Paulusstellen das zeigen, biblisch richtig von mir zu denken. Nun, bei Johannes dem Täufer trifft das auf 5 Gebiete zu. wo er richtig denken soll, wo er sein eigenes zurückstellen soll. Ich habe das überschrieben mit Eigenabnahme. Das Erste, was wir sehen, Johannes 3, 22 bis 24, ist mein Wirkungsgebiet. Johannes 3, 22 bis 24. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war und sie kamen dorthin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Ja, also in Johannes 3 ist ja dieses wunderbare Gespräch mit Nikodemus. Anschließend in der ersten Hälfte des Kapitels, dann verlässt Jesus Jerusalem und geht mit den Jüngern aufs Land. Das heißt, er kam mit seinen Jüngern in das Land Judäa, also das ist der Gegensatz zu der Stadt. Er geht aufs Land hinaus, genau genommen geht er hinab ins Jordantal und verbringt dort mit seinen Jüngern ungefähr 6 Monate. Die Angabe entnehme ich aus Kapitel 2, 13, wo er zum Passa in Jerusalem war und in Kapitel 4, wo er dann in Sychar ist, in Sichem, im heutigen Nablus, bei dieser Frau am Brunnen. Dort heißt es, es sind noch 4 Monate zur Ernte, das heißt, dann wird das November, Dezember sein, Passa im Frühling, März, April, dass man weiß. Also er hat ungefähr 6 Monate mit seinen Jüngern verbracht. Sie unterwiesen. Und was war die Folge? Der Dienst des Johannes und des Herrn Jesus überlappten sich auf einmal. Der Johannes musste ausweichen. Wohin? Es wird hier im Text erwähnt, Änon. Wisst ihr, wo Änon liegt? Gut. Änon ist hier oben. Ihr seht, also Jesus war in Jerusalem, ging dann ins Land, irgendwo in dieser Gegend. Hier ist Betabara oder das Bethanien, wo Jesus selber getauft wurde. Und Jesus begann hier auch mit seinen Jüngern zu wirken. Und Johannes musste ausweichen nach Änon, hier ungefähr 60 Kilometer das Jordantal rauf. Man weiß es nicht hundertprozentig genau, ob es dieses Änon hier ist. Bei Salim, das ist die einzige Angabe, 12 Kilometer südlich von Bethshean. Aber er musste ausweichen. Johannes musste die Stätte seines größten Erfolges verlassen. Alle sind zu ihm gekommen und er weicht aus. Wie gesagt, er war der größte, erfolgreichste Prediger. Matthäus 3,5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Noch nie da gewesen. Und jetzt wird er aus seinem gesegneten Wirkungsgebiet verdrängt. Und er stimmt willig zu. Was für eine Demut. Was für eine Demut. Lieber Bruder, liebe Schwester, wo wirkst du?
Ich wirke hier. Hier bin ich und hier bleibe ich, oder?
Hätte er auch sagen können. Ja, es kommen die alle jetzt hierher zu mir. Also ich bin bestätigt. Und wie reagierst du, wenn dein Arbeitsgebiet von einem anderen beansprucht wird? Reagiere wie Johannes. Ich muss abnehmen. Ich muss zurückgehen. Der nächste Punkt hier im Text ist, meine Popularität muss abnehmen. Johannes 3, Vers 25. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Das heißt, es ging um die Taufe. Die alttestamentliche Taufe war eine Taufe der Buße und Reinigung. Diese symbolische Waschung bzw. das vollständige Untertauchen des äußeren Menschen widerspiegelte den Wunsch nach Reinigung des inneren Menschen. Aus Johannes 4, Vers 2 wissen wir, dass Jesus selbst nicht getauft hat, sondern es waren seine Jünger. Er hat sie angeleitet. Stellt euch mal vor, wenn es da Menschen gegeben hätte, die gesagt hätten, ich bin von Jesus getauft worden. Deshalb heißt es auch von Paulus an anderer Stelle, ich habe nur diese paar wenigen getauft, sonst habe ich niemanden getauft. Eben damit nicht so ein Ich entstehen kann, was Besonderes zu teilen. Es geht gerade ums Gegenteil. Übrigens, das ist nicht zu verwechseln mit der neutestamentlichen Taufe, die wird erst in Apostelgeschichte 2, ab Vers 41 eingeführt, wo die Taufe ein Zeugnis dessen ist, was in einem Herzen, in einem Menschenleben geschehen ist. Nun, hier hat sich also eine Streitfrage aufgetan. Welches ist die richtige Taufe? Ja, vielleicht auch, welche hat mehr Wert oder, wie es halt so bei den Menschen ist, wer macht's besser? Ja, macht's der besser? Oder, ja, nein, der ist gut. Oder, wer macht's besser? Vers 26, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes, oh nein, was passiert da? Alles Volk geht jetzt zu Jesus und nicht mehr zu dir, Johannes. Johannes, wir müssen was unternehmen, unser Einfluss sinkt, wir werden aus dem Rampenlicht gedrängt. Und Johannes, der tut Wunder und du tust keines, jetzt mach mal eins. Neid, Eifersucht, Missgunst triefen förmlich aus diesen Worten. Wenn wir genau hinschauen, da heißt es, der, welcher bei dir war. Sie sagen nicht, Johannes 1,34, das Lamm Gottes. Sie haben ja gehört, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Als Jesus vorbeiging, die Jünger waren ja umringt. Er war ja umringt von den Jüngern. Sondern nur der. Sie erwähnen ihn nicht mal mit Worten. Und Johannes? Er geht nicht darauf ein, mit keinem Wort. Er will ein Diener sein, mehr nicht. Er nicht. Er ist nur ein Diener. Genauso wie das auch von Jesus heißt, Markus 10, 55, der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Hier war Johannes derjenige, der das zum Ausdruck gebracht hat. Liebe Geschwister, wie wirkst du? Ah, ich wirke im wahrsten Sinne des Wortes unwiderstehlich. Könnte man meinen, oder? Oder sagen wir und denken wir vielleicht im Herzen für uns? Wie reagieren wir wirklich, wenn deine Popularität abnimmt und andere mehr Gunst erhalten? Wenn du nicht mehr der Mann oder die Frau bist, um die sich alles dreht, wenn das Mitgefühl der anderen, und das ist besonders perfid, dieses Mitgefühl, oh, dein Ansehen sinkt, unser Selbstmitleid anregt. Was machen wir? Reagiere wie Johannes. Ich muss abnehmen. Aus der Antwort von Johannes erkennen wir dann den nächsten Bereich, der abnehmen muss. Das hören wir gar nicht gerne. Mein Eigendünkel. Johannes 3, 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Was für eine demütige Antwort. Er hätte doch auf seine Erfolge verweisen können und mit Recht. Alle Gaben kommen von Jesus und nicht aus mir selbst. Ich bin eben nichts, wie das Paulus an anderer Stelle sagt. Ich weiß, dass in mir ist, da wohnt nichts Gutes. Also wenn etwas Gutes geschieht durch mich, dann bin es nicht ich. Also mir kommt ja nichts Gutes. Dieses Gute muss vom Herrn kommen. Es ist nicht meine Leistung und nicht meine Genialität. Die Dienstautorität kommt immer vom Auftraggeber. Die Gaben kommen von Gott. Die Gaben kommen von Jesus und die Gaben kommen vom Heiligen Geist. Die Bibel ist da ganz klar in Römer 12, Epheser 4 und 1. Korinther 12. Es kommt von ihm. Was kann ich? Oh, ich kann was. Ich kann was, ja. Liebe Freunde, Meine Dienstunabhängigkeit und meine Selbstüberhebung, sie muss abnehmen. Es bleibt bei ehrlicher Betrachtung einfach nichts, worauf wir wirklich stolz sein können. Und wie viel Eifersucht und wie viel Groll und Missgunst blieben in unseren Gemeinschaften erspart, wenn wir solch eine geistliche Haltung einnehmen würden. Wie reagierst du, wenn andere mehr und größere Gaben haben als du, wenn dein Stern am Verblassen ist? Reagiere wie Johannes: Ich muss abnehmen. Das führt uns zum nächsten Punkt, der eng damit verbunden ist. Meine Stellung, Johannes 3,28. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt. Liebe Freunde, es geht in unserem Dienst nicht um uns. Es geht nicht um dich und um mich. All unser Dienst, unsere Position, unsere Stellung kommt von Gott. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Jesus ist der Christus, nicht ich. Was ist meine Stellung? Wer bin ich? Oh, ich bin doch wer, oder? Ich las eine Geschichte von einem 90-jährigen Mann, der immer noch Sonntagsschule gab. Der hielt sich auch für unverzichtbar. Ja, meine Sonntagsschule, 90 Jahre. Wie reagierst du, wenn deine Position in Frage gestellt wird? Reagiere wie Johannes der Täufer: Ich muss abnehmen. Der fünfte und letzte Bereich ist mein Auftrag. Ja, ich muss doch. Johannes 3,29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Ja, das war er schon im Mutterleib, oder? Hoch erfreut. Da schließt sich der Kreis. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Heute würden wir den Freund des Bräutigams Brautführer nennen. Jemand schrieb einmal dazu: Bei Hochzeiten fiel dem Freund des Bräutigams, dem sogenannten Schoschben, eine ganz außerordentliche Aufgabe zu. Er war sozusagen der Verbindungsmann zwischen Braut und Bräutigam. Er traf die notwendigen Vorkehrungen, überbrachte die Einladungen und führte bei der Hochzeit selbst die Aufsicht. Er missgönnte dem Bräutigam die Braut nicht, da er wusste, dass seine einzige Aufgabe darin bestand, Braut und Bräutigam zusammenzubringen. Was sagt er? Diese meine Freude ist nun erfüllt. Die Juden verstanden dieses Bild damals, denn an vielen Stellen im Alten Testament wird Israel als Braut bezeichnet. Denken wir nur an das Verlobungsversprechen des Herrn in Hosea 2,21. Ich will dich mir verloben. Wie? Auf ewig. Und ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, sollte das auf einmal nicht mehr gelten? Nein, Israel war die rechtmäßige Braut und Jesus war der rechtmäßige Bräutigam Israels. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Was lesen wir in den ersten Versen von Johannes 1? Er kam, wohin? In sein Eigentum. Ja, Gemeinde Jesu entstand erst viel später. Johannes hat Braut und Bräutigam zusammengeführt und alles Volk lief nun Jesus zu. Das Volk Israel kam zum Bräutigam, zu Jesus. Die Sonne der Gerechtigkeit, sie ging auf in voller Kraft und Herrlichkeit. Und der Auftrag von Johannes war erledigt. Welch eine bemerkenswerte Gesinnung. Das, was die Jünger mit Neid erfüllte,
der Johannes, Achtung,
das, was die Jünger des Johannes mit Neid erfüllte, erfüllte ihn selbst mit allergrößter Freude. Diese meine Freude ist nun erfüllt.
Was tue ich?
Ja, ich tue was.
Liebe Freunde, alle Aufträge kommen von Jesus. Sie sind von ihm und sie sind für ihn. Aber wie reagierst du, wenn dein Auftrag erledigt ist, wenn dein Auftrag ein anderer übernimmt? Reagiere wie Johannes der Täufer. Ich muss abnehmen. Was für ein gewaltiges Zeugnis von außergewöhnlicher Demut haben wir hier vor Augen, zusammengefasst in diesem Schlüsselvers Johannes 3,30. Ich muss wachsen, er. Das ist das Ich. Ja, das ist typisch. Das liegt uns viel natürlicher.
Das war wieder mal der Beweis, oder, wie es läuft.
Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Ja, Johannes der Täufer ist für uns darin ein starkes Vorbild. Aber seht ihr, nur von einem einzigen Menschen konnte man wirklich sagen, er war total demütig. Das ist unser Herr Jesus. Matthäus 11, Vers 29. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ganz bewegend ist es nun, dass Paulus in der Dienst- und Lebensbeschreibung des Herrn in Philipper 2 die genau gleichen 5 Punkte des Abnehmens im Leben Jesu beschreibt, wie bei Johannes. Schlag das einmal auf. Philipper Kapitel 2, Vers 5 und 11. Und Philipper 2, 5 bis 11. Und damit wir wissen, dass dies nicht nur auf das Leben des Johannes und vor allem natürlich auf das Leben des Herrn Jesus zutrifft, sondern auf uns alle, dich und mich, oder den zuerst, heißt es in Philipper 2,5, denn ihr, also die Leser, die Hörer, wir, Gemeinde Jesu, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und wie war Jesus gesinnt? Paulus nimmt 5 Aspekte, genau wie bei Johannes dem Täufer. Vers 6, erstens, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Was bedeutet das? Er hielt es nicht fest, da oben in der Herrlichkeit zu sein, mein Arbeits-, mein Wirkungsgebiet. Nein, Jesus verließ das himmlische Wirkungsgebiet. Zweitens, Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst. Jesus hielt nicht, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, an seiner himmlischen Popularität fest. Nein, er kam hier auf diese Welt, wo ihn niemand kannte. Drittens, auch Vers 7, der zweite Teil, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Total demütig. Ich meine, wenn irgendjemand etwas hätte Gutes von sich denken können, dann wäre das doch der Herr Jesus gewesen. Er besaß nicht den Hauch eines Eigendünkels. Er lebte in totalen Abhängigkeit vom Vater. Ich tue, was mir der Vater aufgetragen hat. Johannes 8, 28. Dann viertens, Vers 8, und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Jesus gab seine gewaltige Stellung auf, wie Johannes hier im vierten Punkt. Und fünfter Punkt, ebenfalls genau passend zu Johannes. Vers 8, der zweite Teil. Und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das war sein Auftrag. Jesus erfüllte diesen Auftrag. Und als er einsam mit deiner und mit meiner Schuld beladen am Kreuz ausrief, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Auftrag erledigt. Und was ist die Folge daraus? Eine fünffache Erhöhung. Lesen wir weiter hier in unserem Text aus Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Zweitens, zweiter Teil von Vers 9. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Drittens, Vers 10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Viertens, Vers 11. Und alle Zunge bekennen, das eine ist der Nacken sich beugen, aber das andere ist es auszusprechen, Vers 11. Und alle Zunge bekennen, und fünftens, ebenfalls im Vers 11, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus ist der Herr, der Kyrios, der Machthaber. Er hat Autorität. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Nun zurück zu Johannes. Wie ging es denn, nachdem Johannes seinen Auftrag erfüllt hatte, mit Johannes weiter? Er hatte gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ja, Jesus muss wachsen, das heißt, auf uns angewandt heute, meine Liebe zu Jesus muss zunehmen, meine Anbetung muss zunehmen für Jesus und meine Hingabe an Jesus muss zunehmen. Die Verse 31 bis 35 aus Johannes 3 beschreiben dieses Wachsen, dieses Zunehmen. Das ist der zweite Bereich. Ich habe das genannt Christuszunahme. Und wie tut das nun Johannes der Täufer? Er erhöht den Herrn Jesus und ihr vermutet es richtig, genau mit 5 Punkten. Johannes 3, 31 als erstes zeigt er uns seine Herkunft. Er erhebt ihn. Der von oben kommt, der von oben kommt, der ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aber aus dem Himmel kommt, ist über allen. Ich, Johannes, bin von der Erde. Aber er, der Herr, der Christus, er ist vom Himmel. Woher kommt er? Jesus kommt vom Himmel. Johannes kommt nicht vom Himmel und du und ich auch nicht. Wir kommen von der Erde, wir sind irdisch begrenzt und deshalb brauchen wir Jesus. Er muss wachsen. Als zweites sehen wir seine Allwissenheit, Johannes 3, 32. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat und sein Zeugnis nimmt niemand an. Was bezeugt Jesus? Was weiß Jesus? Jesus weiß alles. Er kommt ja aus dem Himmel. Er kommt vom Vater, der ja alles weiß. Und Johannes weiß eben nicht alles. Und du und ich, wir wissen auch nicht alles. Unser Wissen ist beschränkt. Und deshalb brauchen wir Jesus. Er muss wachsen. Das dritte ist, was wir im Text sehen, seine Autorität. Johannes 3, 33. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Nun, wir haben es schon erwähnt, wer ist Jesus? Johannes 1, 34. Er ist der Sohn Gottes. Johannes 1, 36. Er ist das Lamm Gottes. Jesus ist Gott. Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. Jesus ist Gott. Sein Zeugnis, das Zeugnis des Herrn Jesus, ist dasselbe wie das Zeugnis des Vaters. Und deshalb spricht Jesus in der Autorität des Vaters. Und jeder, der an Jesus glaubt, der bestätigt gerade diese Wahrheit. Johannes hatte keine Autorität als sich selbst und wir haben sie auch nicht. Wir sind gefallene Menschen. Deshalb brauchen wir Jesus. Er muss wachsen. Als viertes sehen wir seine Geistesfülle. Johannes 3, 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Und wir fragen uns, wie ist Jesus? Der Text sagt, Jesus ist voll Geistes. Johannes nicht. Und wir auch nicht. Wir sind häufig von uns selbst erfüllt. Und deshalb brauchen wir Jesus. Er muss wachsen. Und schließlich, fünftens, sehen wir seine Allmacht. Johannes 3, 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Was für ein Zeugnis. Er liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Was kann Jesus? Jesus kann alles. Der Vater hat ihm alles anvertraut. Jesus ist deshalb allmächtig. Johannes ist es nicht. Und wir sind es auch nicht. Wir sind nur beschränkt handlungsfähig. Und deshalb brauchen wir Jesus. Er muss wachsen. Die Konsequenz aus all dem Gesagten ist, du kommst nicht an Jesus Christus vorbei. Du kommst nicht an Jesus vorbei. Und genau das drückt Johannes so quasi als Zusammenfassung all des Gesagten am Schluss unseres Textes in Vers 36 aus. Das sind die letzten öffentlichen Worte von Johannes dem Täufer. Und danach verstummt die Stimme in der Wüste. Und damit komme auch ich zum Schluss, Johannes 3, 36. Johannes 3, 36, liebe Geschwister, ist eine der klarsten Stellen der ganzen Bibel, wie ein Mensch gerettet werden kann und vor allem auch, warum er gerettet werden muss. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, ja an welchen Sohn? An diesen Sohn, wie er hier beschrieben ist, mit seiner göttlichen Herkunft, mit seiner Allwissenheit, mit seiner Autorität, mit seiner Vollmacht und mit seiner Allmacht. Jesus ist nicht mein Kumpel. Jesus ist der Herr. An diesen Sohn, wer an diesen Sohn glaubt, nicht irgendeinen Jesus, den ich mir erdacht habe oder der gerade in meine Kultur passt oder in meine Situation. Nein, diesen Herrn Jesus Christus, den Herrn, den ewigen, allwissenden, allmächtigen Gott. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, er wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Mit diesem Sohn darfst du als elender, aber begnadigter Sünder ewig leben in der unbeschreiblichen, herrlichen Gemeinschaft mit dem Vater. Ohne diesen Sohn bleibst du ein elender Sünder, der vor Gott untragbar, unsagbar schuldig ist und deshalb ewig unter dem Zorn Gottes leben wird. Ewig. Was für eine unfassbare Gnade, sich heute diesem Jesus anzuvertrauen. Vollständig, in aller Schwachheit, in aller Begrenzung, aber sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche dich. Ich will abnehmen. Du musst zunehmen. Machst du mit bei der ultimativen geistlichen Ganzjahresdiät? Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Entscheide dich heute und fordere jeden Tag aufs Neue. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort, dass dein Wort uns klar aufzeigt, was unsere Stellung, unser Auftrag, unser Wirkungsgebiet ist. Nämlich in Abhängigkeit von dir zu leben, zu dienen und Ja zu sagen zu deinen Wegen. Herr, vergib mir, Vergib uns, wo wir so stolz sind und so hochmütig und wo ich so rechthaberisch bin. Herr, und meine etwas zu sein, der ich gar nichts bin. Danke, Herr, dass dein Blut den tiefsten Schaden gut macht. Danke, dass du hilfst, das nicht nur zu hören und nicht nur auch zu verstehen, sondern auch im Herzen nachher wirklich zu leben. Tag für Tag. Zu Ehre deines Namens, dass du Raum gewinnst, dass du Ehre bekommst für deine schrecklichen Schmerzen am Kreuz, dass du Lohn bekommst. Vater, gib zum Wollen auch das Vollbringen. Und wenn heute Morgen eine Frau, ein Mann hier ist, die diese Beziehung nicht hat, die nicht recht weiß, um was es da wirklich geht und die jetzt aber ihre eigene Verlorenheit dramatisch erkennt. Herr, wirke du Hingabe und Wiedergeburt und Errettung. Und dann dieses herzliche Verlangen abzunehmen und dich zunehmen zu lassen, über die Maßen, bis dass du Raum und Gestalt gewinnst und verherrlicht wirst in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Amen.